Ich war aber mit den Jungs unterwegs und ich habe gemerkt, ich gehöre da nicht, das ist nicht meine Welt, so, ne? Aber du wächst ja da auf. Und irgendwann kommt die Prüfung. Also irgendwann wirst du in eine Situation kommen, wo du gewalttätig sein musst, um entweder deinen Kumpel zu schützen oder da war das dann so, okay, wir sind jetzt eine Clique, was willst du machen? Du kannst dich abhauen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und als ich jetzt so im Freundeskreis erzählt habe, wer mein erster Gast in diesem Jahr wird, da wussten viele von ihnen im ersten Moment gar nichts mit dem Namen Adel Tawil anzufangen, bis ich ihnen eine Auswahl seiner Hits vorgespielt habe.
Und ich singe diese Lieder, ganz mit Tränen in den Augen.
So soll es sein, so kann es bleiben, so hab ich es mir gewünscht. Da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht.
Diese Songs kann ich alle mitsingen. Ich kenne die meisten seit meiner Jugend, aber den Menschen dahinter habe ich erst in den letzten Wochen kennengelernt, als ich mich auf Adel vorbereitet habe. Und ich war ganz überrascht, denn es ist tatsächlich eine Biografie mit einigen Aufs und Abs. Adels Familie stammt aus Tunesien und Ägypten. Er selber ist in Berlin aufgewachsen und hatte da eine ziemlich bewegte Schulzeit. Er hat die Schule abgebrochen, um Karriere in einer Boyband zu machen. Und das war auch ziemlich erfolgreich, ging aber nach wenigen Jahren schon vorbei. Danach hatte Adel was, das er dann im Gespräch mit mir als so einen versteckten Absturz genannt hat. Er stand auf einmal ohne Wohnung und mit Schulden da und musste erstmal wieder rauskommen. Jahre später hatte er dann auf einmal Riesenerfolg mit dem Popduo Ich und Ich. Die beiden standen zeitweise in drei verschiedenen Chartkategorien gleichzeitig auf Platz 1. Inzwischen arbeitet Adel als Solokünstler, auch das ziemlich erfolgreich. Aber vor ein paar Jahren hatte er dann nochmal einen buchstäblichen Absturz, bei dem er sich fast das Genick gebrochen hätte. Über all das haben wir gesprochen und ich glaube, Adel hat auch deshalb so offen erzählt und aufgemacht, weil es eine Live-Aufzeichnung war. Wir waren in Mannheim beim SWR Podcast Festival vor über 250 Gästen. Und dadurch wurde es ein sehr abwechslungsreicher, schöner und für mich auch echt unterhaltsamer und warmer Abend. Und ich hoffe, all das überträgt sich jetzt auf euch. Hier kommt eine gute Stunde mit Adel Tawil. Die erste Frage bei Deutschland 3000 ist immer, weil, oh, wir probieren jetzt was, ihr wisst es. Wie ist die erste Frage?
Wo kommst du gerade her?
Oh, ist das schön, danke.
Ich komme gerade aus Berlin. Also ich bin aus Berlin hierher gekommen und bin aber auch erst ein paar Tage in Berlin. Davor war ich in Kairo.
Okay, das ist aber gut. Das ist eine gute Ansage.
Ja.
Wir fangen an, diesen jungen Abend mit Entweder-Oder-Fragen. Etwas, das es auch immer gibt bei Deutschland 3000. Du musst dich entscheiden. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher am liebsten.
Ja, pass auf. Ihr sagt schon, ich habe gelesen sogar so früh 4:30.
Genau, 4:30. So, also ich bin auch, wenn man jetzt meine Augen sieht, die sind ein bisschen rot, weil ich eigentlich jetzt in diesem Rhythmus bin. Wir haben keine Tour dieses Jahr, also im Winter nicht. Wir spielen erst im Sommer unsere Live-Konzerte. Und ich bin jetzt quasi viel in Berlin, bin im Studio, mache ein bisschen Vorbereitung für das Album und gehe so um 21 Uhr, gehe ich so, tschüss.
Okay, also das heißt, wir haben noch 50 Minuten.
Genau, gehe dann so ins Bettchen und bin dann, genau, und wach dann wirklich um 4 auf. So. Ich habe ja auch eine Tochter, mit der manchmal gehe ich auch um 7:30 ins Bett. So.
Okay, also wir haben länger, ne? Also du versuchst dich ein bisschen länger wach zu halten.
Nein, alles gut, ich habe ja einen Kaffee getrunken.
Ja, genau, du hast einen Kaffee getrunken. Vor allem, weil ihr, das sage ich vielleicht auch an dieser Stelle einmal, ein Privileg, das ihr gegenüber denen habt, die diese Folge nachher nur im Podcast hören, ist, ihr dürft nachher auch Fragen stellen, aber davor habe ich noch ein paar. Zum Beispiel, da sind wir auch gleich wieder bei Kairo. Urlaub lieber in Ägypten oder in Tunesien?
Oh, das ist eine böse Frage, weil meine Mutter kommt ja aus Tunesien, mein Vater aus Ägypten. Und ich muss sagen, also ich bin, als Kind war ich von beidem genervt, weil für uns hieß das immer, dass wir die Sommerferien komplett in diesen Ländern verbringen mussten, weil natürlich meine Eltern wollten ihre Familie dort besuchen und für uns Kinder war das aber so, boah, jetzt echt in Tunesien 6 Wochen irgendwie. Dann nächstes Jahr Ägypten, Kairo ist jetzt auch nicht wirklich die kinderfreundlichste Stadt so zum Chillen. ist halt mit keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen dort leben. Und ich habe es dann aber lieben gelernt und es ist wirklich ganz verschieden. Ägypten hat dieses kulturelle...
Du wirst dich trotzdem gleich entscheiden müssen.
Also, da ich ja gerne auch lecker esse und das Grüne mag, ja, ist Tunesien schon... Also Tunesien ist, als was Essen angeht und so, schon die Nummer eins. Und auch diese Leichtigkeit. Es hat diese Maghreb. Mentalität, dieses bisschen Afrikanische auch drin. Ägypten ist, ich würde sagen, oh, kann ich das so machen? Im Sommer safe Tunesien, Winter Ägypten.
Den lasse ich dir jetzt durchgehen, aber dafür musst du bei den anderen auch durchziehen. Rappen, okay, oder singen?
Auch böse, weil...
nee. Alter, ich weiß, wir lernen uns gerade kennen. Aber.
Also gut, es ist natürlich, mein Beruf ist jetzt singen, ja. Aber tief in diesem Herzen und als Jugendlicher habe ich ja mit Rap angefangen. Mhm. Und ich wollte natürlich immer ein richtig cooler Rapper werden. Ich hatte aber die Skills nicht. Also ich konnte dieses wirklich, man stellt sich ja immer vor, Rappen ist einfach. Ja? Also die guten Rapper, das ist schon erstaunlich, wie die wortakrobatisch unterwegs sind. Das ist wirklich wie eine Sportart, so mit den Worten umgehen zu können. Also meine heimliche Leidenschaft ist Rap. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Rap-Album, aber ich würde dann singen nehmen.
Gut. Welches Instrument würdest du lieber lernen, Orgel oder Harfe?
Harfe, safe. Ich habe eine Harfe. Du hast eine kleine. Ja, ich habe so eine kleine Harfe geholt, nicht so eine große, aber so eine kleine. Und da habe ich auch schon ein bisschen was gespielt. Es ist aber doch nicht so einfach, wie man denkt. Also das ist also ohne Pedale und so. Mhm. Aber der Klang einer Harfe ist wirklich, also ich habe ganz felsenfest vor, auf der Bühne vielleicht sogar diesen Sommer eine Harfe einzusetzen. Stimmt, also die ich spiele.
Jetzt,
ne?
Das war wirklich ein wild guess. Jetzt hat er einfach eine Harfe zu Hause. Ja. Backstreet Boys oder NSYNC?
Backstreet Boys. Backstreet Boys.
Lieber overdressed oder underdressed?
Würde ich sagen overdressed, safe.
Schlappen oder Sneaker?
Sneaker.
Stimmt es, dass du davon sehr, sehr, sehr viele zu Hause hast?
Nicht mehr so viele, aber immer noch zu viele.
Wie viele so ungefähr?
Also ich hatte auf jeden Fall weit über 200 Paar. Also ich hatte so bestimmt 350 Paar Sneaker oder so.
Also für jeden Tag des Jahres hattest du
genau
ein Paar Schuhe.
Richtig, aber man muss dazu sagen, also das sind Schuhe, die ich wirklich schon fast Jahrzehnte habe. Also ich schmeiße ja keinen Sneaker weg, wenn der, also es gibt... Unter den Sammlern gibt es halt so ein paar Stücke und Brands, die halt wirklich sehr begehrt sind. Ne? Und ich habe zum Beispiel als Teenager Basketball gespielt in Berlin, so Streetball. Und damals war die Zeit von Chicago Bulls und Michael Jordan. Und wenn man da einen Schuh, der war damals natürlich auch schon sehr teuer, der hat da wahrscheinlich so 150 Mark gekostet oder so, so ein Jordan. Wenn du den jetzt noch hättest, dann würde der weit über 3.000, 4.000 Euro kosten, so mindestens. Also so, und getragen.
Was ist so ein Schatz, den du da hast?
Ich habe so ein paar Schätze, wobei, also Yeezys habe ich ein paar Schätze gehabt. Also die sind jetzt einfach nur nicht mehr so viel wert, weil der hat ja ein bisschen Alarm gehabt und ich glaube, die Preise sind sehr gedroppt, als man ihn gecancelt hat. Ja.
Also keine so sichere Anlage.
Nee.
Zeitreise, lieber vor oder zurück?
Boah, schwierig auch. Manchmal wünsche ich mir eine Zeit, das ist doof. Dann würde ich vor. Es geht jetzt so ab mit der Digitalisierung und ich will einfach sehen, ob wir wirklich in autonomen Autos fahren und ob dieses Ding da wird doch dieses Bauprojekt The Line in Saudi-Arabien. Ja, das will ich einfach einmal sehen, ob die das wirklich
hinkriegen. Okay, aber das heißt, du bist so ein Zukunftsoptimist, weil manch einer gerade wird irgendwie in Lützerath demonstriert, manch einer würde sagen, boah, das will ich gar nicht mehr sehen, da geht die Welt ja unter.
Ja, aber ich glaube, dass es schon, also im Zuge der ganzen Entwicklung, glaube ich, dass es auch viele Lösungen geben wird für diese Probleme, die wir haben, ohne natürlich zu sagen, dass wir nicht was tun müssen gegen diese ganzen Dinge, die jetzt anstehen und besonders der Klimawandel, ja, also die stehen da ja in Lützerath wirklich nicht ohne Grund. Das ist schon sehr verständlich, was da passiert. Und Und deswegen, aber mich würde es halt interessieren, kriegen wir es auch hin? Also das ist ja so ein bisschen auch so die Gretchenfrage gerade.
Ne? Buch das Rückfahrticket mit, würde ich sagen. Ja. Lass auch mal eine Zeitreise zurück machen, in deiner Jugend anfangen oder deiner Kindheit vielleicht sogar. Du bist mit deiner Mutter, die Wohnung, in der sie das vermutlich gemacht hat, war in Berlin-Spandau. Wusstest du, das habe ich jetzt sehr fasziniert gelesen, dass die Siedlung, in der du aufgewachsen bist, inzwischen Weltkulturerbe ist?
Siemensstadt, ja?
Ja.
Ja, wegen Siemens, ne?
Genau, ja, nicht wegen dir, aber du stehst auch auf der Wikipedia-Seite. Also Adel steht auch auf der Wikipedia-Seite als prominenter Bewohner. Aber diese Siemensstadt, ich interessiere mich sehr für solche Architektur, deswegen da habe ich sehr viel Zeit verbracht auf der Wikipedia-Seite. Und die Siemensstadt ist gebaut worden Anfang des 20. Jahrhunderts. Da waren mehrere Siemens-Werke und dann ja ganz, ganz viele Wohnungen für Arbeiter, Arbeiterin. Und deine Mutter war eine davon, habe ich gelesen. Also sie kam als Arbeiterin zu Siemens und ich habe mich, also aus Tunesien nach Berlin. Ich habe mich gefragt, wie funktionierte das damals?
Das war wirklich eine Initiative, also im Zuge dieser ganzen Gastarbeiter. Die ersten waren, glaube ich, die Italiener, dann kamen die Türken in den 60ern und 70ern. Und meine Eltern kamen, also meine Mutter kam, also mit 19 Jahren, also 69, kam sie nach Berlin mit ganz vielen anderen tunesischen Frauen, die dann von Siemens ausgesucht worden sind, die dann bei Siemens arbeiten konnten. Und die haben dann erst in so einem Wohnheim gewohnt und dann hat Siemens da eine vergünstigte Wohnung. Da bin ich dann geboren, da war es noch eine Einzimmerwohnung und dann hatten wir eine Dreizimmerwohnung, also zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und da habe ich dann mit meinen beiden Geschwistern, sind wir da groß geworden und ich muss sagen, es war eine gute Kindheit, weil damals, also das Konzept war eigentlich ganz smart, weil die haben sich wirklich gekümmert und wir hatten ein super Sportzentrum, wir hatten gute Spielplätze, alles war irgendwie fresh gemacht und danach ging es ein bisschen runter, aber ich habe gehört, dass jetzt gerade wieder 2 Milliarden oder so werden jetzt, oder 20, ich weiß es nicht, heutzutage weiß man ja nicht, es geht schon. 200 Milliarden werden jetzt.
Doppelwumms
wird jetzt.
In der Siemens.
Für Spielplätze. Doppelwumms-Spielplätze werden jetzt gebaut.
Man muss sich ja vorstellen, also es gibt Fotos online, da kann man das sehen. Das sind halt so ganz langgezogene Häuserzüge, aber gleichzeitig nicht so Platten, sondern so.
Nee, ist schön. Süß.
Ordentlich,
genau
ordentlich
süß gemacht.
Jeder bekommt so seine Einheit. Ja. Ne? So sehr behütet, stelle ich mir das dann auch vor.
Ja, total. Und es war echt cool. Also ich kann mich da nicht beschweren. Wir waren da. Ich habe auch diese Identität übernommen. Also ich bin, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann sage ich nicht Spandau. Und das liegt nicht nur daran, dass man in Berlin Spandau so ein bisschen belächelt und sagt, Spandau gehört nicht zu Berlin, sondern Charlottenburg und Spandau, die Grenze verläuft genau durch Siemensstadt. Wir haben technisch gesehen in Spandau gewohnt, aber wirklich das letzte Haus. Und daneben wärst du dann offiziell Charlottenburger. Aber ich sage immer, ich bin aus Siemensstadt.
Du und Charlottenburg hat sich auch ganz lange gewehrt gegen die Siemensstadt, weil sie nicht wollten, was stand da, dass ihre
Arbeiterviertel.
Genau, dass das elitäre Viertel zersiedelt wird.
Ja, sehr gut.
Krass, das könnte genau so heute wieder passieren.
Ja, genau.
Und sowieso, also auch die Vorstellung, dass deine Eltern als so junge Leute nach Deutschland gekommen sind, das ist ja brandaktuell. Wir haben das ja jetzt wieder. Fachkräftemangel, die Bundesregierung hat errechnet, 400.000 Leute aus dem Ausland brauchen wir eigentlich jedes Jahr.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, was wohl deine Eltern heute sagen würden, oder auch du aus heutiger Sicht, ist Deutschland überhaupt noch so attraktiv heute, wie es damals für sie war? Weil mit 19 ist ja krass, so die Kultur, das Land zu wechseln, den Kontinent sogar.
Ja, also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, na klar, je älter man wird, umso mehr respektiere ich diesen Lebenslauf meiner Eltern, diesen Mut, in ein fremdes Land zu gehen, hier alleine zu sein. Ja, klar hat man dann irgendwie noch andere Arbeitskolleginnen gehabt und so. Und aber sich dann auch so ein bisschen durchzuboxen, ja, also es war bestimmt nicht so einfach, auch noch Kinder in die Welt zu setzen. So, und sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die haben das echt durchgezogen. Und ich glaube, auch heute noch gilt, also ich bin ja oft jetzt auch in den Ländern, in Ägypten und Tunesien. Und wenn man sich dort die Zustände anguckt, man sieht Entwicklung und natürlich auch der Mittelstand wächst in Ägypten und auch in Tunesien, wobei in Tunesien noch ein bisschen langsamer. Es ist trotzdem gerade für die Jungen dort, die ganze Jugend, die steht da wirklich vor so einer Perspektivlosigkeit. Also die wissen, die können, im Tunesischen gibt es ja das BAC, ne, also das französische Abitur, und das machen die da, aber es bringt gar nichts. Und die können auch studieren, wenn sie wollen. Sie finden danach keinen Job.
Ja.
So, und deswegen ist nach wie vor Europa so ein leuchtendes Beispiel, weil es natürlich eben viele Beispiele gibt, wo es dann auch funktioniert hat.
Ob in Krankenhäusern, Kindergärtnern oder bei der Energiewende, ach, eigentlich in nahezu allen Bereichen brauchen wir dringend mehr Fachkräfte. Aus Deutschland heraus denkt man irgendwie immer, hier ist ja alles super, alle wollen hier hin. Aber tatsächlich gibt es auch vieles, was gegen uns spricht. Deutschland ist ein unheimlich bürokratisches Land, gerade wenn man hier neu ankommt. Ausländische Abschlüsse werden oft nicht anerkannt, die Einbürgerung dauert lange und ist kompliziert. Außerdem hat Deutschland ein Rassismusproblem und davon kriegen die Leute auch im Ausland mit. Wer überlegt, auszuwandern und sein Glück in einem anderen Land zu versuchen, schaut deshalb vielleicht eher in die USA, nach Kanada, Australien oder Neuseeland, wo die Sprachbarriere geringer ist, oder auch nach China, Japan und in andere EU-Länder, die ebenfalls intensiv um ausländische Fachkräfte werben. Die Ampelkoalition hat zuletzt mehrere Maßnahmen vorgestellt, mit der sie in dieser internationalen Konkurrenz bestehen will. Unter anderem sollen Abschlüsse bald schneller anerkannt werden und Arbeitgebende mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. Außerdem soll das Einbürgerungsgesetz reformiert werden, sodass eine frühere Einbürgerung und die doppelte Staatsangehörigkeit für mehr Menschen möglich sind.
Wenn man so ein bisschen einsteigt in die Materie, dann sieht man natürlich auch viele gescheiterte Existenzen. Viele, die dann auch wieder zurückgehen oder es halt dann nicht geschafft haben.
Haben nicht, das habe ich immer gelesen, auch deine Eltern immer mal mit dem Gedanken gespielt, in eines der beiden Länder zurückzugehen?
Nee, nicht ernsthaft. Und jetzt, wo ich erfolgreich wurde und die Möglichkeiten geschaffen habe, dass man dort auch eine gute Zeit verbringt am Meer, zum Beispiel in Ägypten, das nutzen sie, aber meine Mutter sagt, nee, also ich brauche mein C&A, ich brauche mein Dings, haben hier keine richtigen Kochtöpfe, Dings. Also, und die liebt dieses, ne, so, also die liebt es in Berlin durch die Wilmersdorfer Straße zu gehen und da ist der Rewe und der Lidl und der, wie sie auch alle heißen. Und da kriegt man alles und das ist alles da nicht so toll. Und also die kriege ich da nicht mehr zu sagen jetzt irgendwie, nee, also das war nie bei denen eine Option. Die lieben Deutschland wie ihr eigenes Land und haben aber zu uns als Kinder immer, also wir sind schon groß geworden mit diesem Damoklesschwert über uns. Ihr müsst, also wenn wir jetzt in der Schule sind, oder so, ne, ihr müsst richtig, richtig fleißig sein, ihr müsst gut sein in der Schule, denn wir sind Ausländer hier, die werden, wenn es um einen Job geht, dann wird der Deutsche wird den Job bekommen und nicht du musst besser sein als der und das war immer so ein Dings und wer weiß, wenn hier irgendwas passiert, dann müssen wir wieder zurück in die Länder, also es war eher so, dann müssen wir wieder zurück, okay. Das war so ein bisschen so, wow, wir haben immer gedacht, was soll passieren, es war alles
also
ein bisschen
schon so
strange.
Eine innere Unruhe oder sowas?
Schon, ja. Also wir sind schon so aufgewachsen.
Und hast du das beherzigt? Warst du so ein Streber?
Nö, ich war kein Streber, aber ich war gut in der Schule eigentlich. Also wenn ich jetzt weitergemacht hätte, irgendwann kam halt das Thema, dann hatte ich mich für andere Themen interessiert. Pubertät und so. Aber ich war auf einem Gymnasium, auf einem sehr guten in Spandau, die Freier von Stein Gymnasium. Und da waren wir eigentlich nur drei Kids mit Migrationshintergrund. Also ich aus, ne, und dann noch zwei mit türkischem Hintergrund. Und die beiden mit türkischem haben es auf jeden Fall, die haben das Probejahr nicht überlebt, die sind direkt dann runtergeflogen. Und ich hab da einen guten Job gemacht, ich war auch sehr beliebt, aber ich habe dann irgendwann angefangen, Graffiti zu sprühen. Und das habe ich dann dummerweise auf Klassenfahrt in Berchtesgaden kam ich auf die Idee, yo, ich muss hier representen, Berlin ist da. So, da habe ich die Sprühdose rausgepackt und hab so ein Piece gemacht, also Piece heißt quasi den riesen Schriftzug, einmal so groß wie die Wand fast. Also richtig so ein Riesending.
Und halb Berchtesgaden war quasi
Berchtesgaden gefällt. Wusste, Berlin ist in town. Unten drunter auch so Berlin. 1900, was war das? 92 oder so. Und dann bin ich das Halbjahr danach, 9. Klasse, 8. Klasse oder 9., habe ich dann auch nicht mehr überstanden. Das
war wie, also dann haben sie dich von der Schule geworfen?
Ja, weil ich war immer so, ich war gut in der Schule, aber ich habe immer nur so viel gelernt, um durchzukommen. Mhm. So. Und bei mir war immer auf der Kippe, also immer so 3-, 4+, so, dann ein paar Fächer waren auch 2 und so, aber jetzt nie strebermäßig. Aber und die 4+ wurde dann auf jeden Fall entweder eine 4- oder direkt eine 5. So, dann hatte ich 3 Fünfen, tschüss. Ja.
Berchtesgaden, never forget. Aber das heißt, du bist als Teenager in dieser Hip-Hop-Kultur der 90er Jahre aufgewachsen.
Genau,
ja. Das war ja wirklich so goldene Zeiten für diese Szene. Was hat die dir damals bedeutet oder warum hat die dich so angezogen?
Für mich war es immer super schwierig, weil ich war irgendwie kein, also ne, mit dem arabischen Hintergrund, aber so arabisch war ich nicht. Und wenn ich in Ägypten oder Tunesien war, dann war ich immer der Deutsche. So, das ist doch der aus Deutschland und konnte auch die Sprache natürlich nicht so gut. Also es war immer ganz klar, der ist nicht von hier. In Deutschland war ich auch irgendwie nicht der Deutsche, sondern irgendwie der mit dem arabischen Hintergrund. Und dann habe ich mich immer so, dachte ich, Und dann habe ich gesehen, da ging es so los mit Hip-Hop. Und es war ja eher so eine schwarze Kultur in Amerika, aus den USA. Und dann dachte ich, okay, aber ich bin ja auch aus Afrika. Also ich habe ja in Tunesien und Ägypten, ist technisch gesehen Afrika, also bin ich Afrikaner. So, und dann habe ich
represent.
Auch so represent, dann hatte ich so ein Ledermedaillon mit dem afrikanischen Kontinent und den Reggae-Farben drauf und so und habe mir meine Haare habe Arrested Development gehört, ne, super Band damals, und habe die so zu Braids gemacht und Mütze auf und das war so mein Einstieg und Hip-Hop hat mir so eine Heimat gegeben, weil das war auch so, das wissen viele, die heute so den Rap verfolgen, also Gangster-Rap gab es zwar auch immer, aber es war nie die Quintessenz von Hip-Hop. Hip-Hop ist wirklich ein Lifestyle gewesen, da ging es darum, Kids, bleibt weg von der Straße, baut keinen Mist, nehmt keine Drogen, lasst die Finger von Alkohol, so, schlagt euch nicht, streitet euch nicht.
Es war quasi die Straight-Edge-Bewegung.
So, ein bisschen Straight-Edge.
Nee, also, finde ich voll spannend, weil das ist so das Gegenteil von dem, was heute ich aus Rap-Videos mitnehme.
Genau, aber das war die Quintessenz von Hip-Hop. Versuche, die Energie und die bösen, die schlechte Energie, die aggressive Energie umzuwandeln in diese Säulen des Hip-Hop. Und das war halt Rap, ja, dann als DJ, Breakdance und Graffiti. So, ne? Und das war das, eine von den Sparten suchst du dir aus. Oder du machst mehrere. Und ich habe mich halt in allen so ein bisschen ausprobiert und dann bin ich bei der Musik geblieben. So, das war dann mein Ding. Und das hat uns so zusammengebracht alle, ne? Also aus verschiedensten Kulturen. Berlin ist ja dann immer schon Multikulti gewesen und wir waren dort, es gab dort einen Wildstyle-Shop. Das war so der erste Hip-Hop-Shop in Europa. Und Ben hat den damals gemacht, eine Graffiti-Legende, und da haben wir abgehangen den ganzen Tag und haben halt Hip-Hop gehört und getanzt und Sachen gemacht halt.
Und du hast gerade gesagt, es hält einen von der Straße runter. Du hast dich auch als Erwachsener dann später in so Projekten engagiert, die das heute noch machen, Kids über Hip-Hop von der Straße runterzuholen. Genau. Ich musste da heute und gestern dran denken. Ich will jetzt nicht diesen Riesentopf aufmachen mit der Silvesterdebatte, ne? Aber die Debatte ist gerade in Deutschland wieder so groß. Haben wir in den letzten Jahrzehnten was versäumt? Haben wir Menschen nicht gut genug integriert? Und wie können wir das besser machen?
In der Silvesternacht gab es in mehreren deutschen Städten heftige Krawalle. Polizei und Rettungskräfte wurden dabei zum Teil mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen angegriffen und verletzt. In der Berichterstattung stand dann vor allem Berlin im Fokus. Hier war anfangs die Rede von weit über 100 vorwiegend ausländischen Tätern. Später stellte sich raus, es waren wohl nur 44, davon 18 Ausländer und 10 Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Aber als das klar wurde, war die Debatte längst in vollem Gange. Neben Forderungen nach Böllerverboten und härteren Strafen für die Täter war die Rede von gescheiterter Integrationspolitik. Die Berliner CDU forderte, dass die Vornamen der Täter mit deutschen Pässen veröffentlicht werden sollten. Und Parteichef Friedrich Merz bezeichnete bei Markus Lanz die Kinder von Migrantinnen und Migranten als, Zitat, kleine Paschas und erntete dafür viel Kritik.
Und jetzt hat zum Beispiel die Berliner Bürgermeisterin gerade gesagt, ja, sie macht jetzt, also die ist auch im Wahlkampf, die muss jetzt Sachen machen, mehr außerschulische Jugendsozialarbeit und neue Orte für Jugendliche. Und du hast auch als Jugendlicher genau solche Orte genutzt. Heißt das, du glaubst, das kann wirklich was verändern? Und was müssen diese Orte haben, damit das klappt?
Also ich glaube daran, dass das was verändert. Ich glaube auch daran, dass frühe Bildung, also im Sinne von, dass die Kids früh in den Kindergarten kommen, ne? Also da kann man auf jeden Fall auch überlegen, dass man sagt, okay, ab 3 müssen alle in die Kita. Es gibt halt Familien, die sind dann zu Hause, bis sie dann in die Schule gehen, dann können die noch nicht so richtig gut Deutsch und so, sowas sollte alles vermieden werden. Ich kann nur sagen, die Silvesterdebatte, die hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil ich irgendwie wieder da stand und dachte, okay, jetzt ernsthaft, auch in so Podcasts, die ich höre und so, wird dann auf einmal so, ja, aber das sind ja, also, ja, die Hälfte davon sind Deutsche. Ja, aber die Deutsche, also Deutsche mit nur mit deutschem Pass.
Genau, dann wird nach den Vornamen
so gefragt, und ja, das war natürlich eine, ja. Also unfassbar. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir so denke, also erstens gab es das bei meiner Zeit auch. Ja, also ich war in Gruppen unterwegs, die haben auf alles geschossen, was sich bewegt. Früher war das so, das war nie anders. Klar, mit den Helfer und Helferinnen, das ist nochmal eine andere Qualität. Aber auch das überrascht mich jetzt in Berlin-Neukölln nicht wirklich. So. Und jeder Berliner, der in Berlin groß geworden ist, weiß das. Also die Probleme sind ja bekannt. Und dann irgendwie jetzt den ganz großen Hammer rauszuholen, der sagt mir die Vornamen, ja, okay, klar. Aber also da gibt es viel zu tun, ja, das muss gemacht werden, aber diese Sprache, da fängt es ja auch immer so ein bisschen an, die ist schon wieder so, dass ich natürlich dann die Leute verstehen kann, die sich sagen, ja, nee, also egal was ich mache, ob ich was Gutes mache oder nicht, ich bleib halt der Hakan oder der Adel oder der Murat, so, und dieser Generalverdacht, das ist halt dann schon einfach nicht der richtige Weg, glaube ich. So, ne? Und mir hat es sehr geholfen, dass der Berliner Senat, und ich war wirklich ich war bei Messerstechereien dabei, habe das gesehen, ich habe immer gemerkt, ich war aber mit den Jungs unterwegs und ich habe gemerkt, ich gehöre da nicht, das ist nicht meine Welt, so, ne, aber du wächst ja da auf. Und irgendwann kommt die Prüfung, also irgendwann wirst du in eine Situation kommen, ja, wo du gewalttätig sein musst, um entweder deinen Kumpel zu schützen oder, ne, also da sind andere Typen aus der Hand, ne? Früher gab es auch Gangs und so in Berlin. Da war das dann so, okay, wir sind jetzt eine Clique, was willst du machen? Du kannst nicht abhauen. So.
Und was war diese Situation bei dir?
Ja, bei mir war zum Beispiel so, dass ich habe einem Jungen Nachhilfeunterricht gegeben in Englisch und sein großer Bruder, der war auch mit den harten Jungs unterwegs, in Siemensstadt auch, ne? Also muss man so, und dann war es so, dass das da auch eine Situation war, wir sind früh in so Clubs gegangen und so, und außerhalb des Clubs wurde der halt niedergestochen, so vor unseren Augen. Der ist auch gestorben, so, und das ist halt etwas, das hast du jetzt nicht nur einmal mitbekommen. Als ich vom Gymnasium runtergeflogen bin und dann auf die Gesamtschule gegangen bin, an dem Tag, da gibt es den Tag der offenen Tür, an dem Tag wird da an der Telefonzelle auch jemand niedergestochen, so ein Junge, von einem anderen Jungen. So, ist nicht gestorben, aber schlimm genug. So, ne? Und solche Dinge, du merkst dann halt, okay, klar, man will das nicht, ja, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, sich da raus zu entfernen. Also es bedeutet einen enormen Kraftaufwand und du brauchst Unterstützung, entweder aus deinem Haus, also von deinen Eltern, Geschwister, die auf dich aufpassen und sagen, ey, du gehst nicht mit den Jungs da raus. Ne? Oder aus der Schule Leute, ne? Vertrauenslehrer, die irgendwie sagen, ey, bist hier mit den falschen Leuten der Umgang und so. Ne? Und bei mir war das so, dass ich das nicht wollte und gemerkt habe, okay, ich habe halt nach was anderem gesucht. Und eben genau dieser Hip-Hop-Shop hat mich mit Leuten zusammengebracht, die ähnlich wie ich gedacht haben, die gewaltfrei sein wollten, diesen ganzen Mist nicht machen wollten. Und das war dann eine super Geschichte vom Berliner Senat, gab es das Hip-Hop-Mobil. Und es war lustigerweise in der alten Feuerwache in Berlin, also genau dieselbe Name wie hier, diese Location in Mannheim. Und das war mega, weil du konntest für 10 Mark, am Anfang war es sogar noch umsonst, danach brauchten die so eine Aufwandsentschädigung, für 10 Mark gab es da so einen DJ, unser DJ hieß DJ Cactus, der hatte das auf so einem alten Apple-Rechner und da konntest du ein Demo aufnehmen. Und das haben wir gemacht, dann haben wir so das erste Demo aufgenommen, haben wir uns da Chillers genannt mit Z, und weil wir so gechillig waren. und dann kam es wirklich, und das ist legendär heute noch, die erste richtige Vinylplatte, B-Town Flavor hieß die. Und auf dem Cover ist der Agro-Berlin-Gründer Speiche zu sehen, noch als Breakdancer, der über den Dächern von Berlin. Und da waren alle möglichen kleinen Bands, die in Berlin aus allen Bezirken, auch Steglitzer, SPC aus Spandau, Harlequins aus Kreuzberg und wir eben auch, da Chillers. Desu war dabei, das ist der DJ von Sido heute und Produzent. Und das war mit 1994, da war ich 16, kam diese Platte und das war natürlich so, ey, wow, ich habe hier eine eigene Vinyl gepresst und das hat alles Berlin bezahlt. Ne? Mhm. Das hat, ja, aber das hat mir wirklich, da bin ich richtig dankbar für, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, dieses Erfolgserlebnis hat mir gezeigt, warte mal, ey, da geht ja was. So, ey, Studio war auch geil. Wir waren in so einem richtigen Tonstudio, haben da aufgenommen, so wie die Stars aus, wie Michael Jackson und Prince. So.
Und dann hat Adel Tawil die Schule abgebrochen.
That's right.
hat noch eine Band gegründet, die auch ein Z am Ende hat, nämlich The Boys.
The Boys mit Z, das kam von der Toilette.
Ich habe das heute auf der Zugfahrt hierher gehört. So, es hat mich gut reingemacht, weil ihr müsst euch vorstellen, es war so deutsche Backstreet Boys schon. Ne? Darf ich kurz beschreiben, weil es waren immer so 5 Jungs in so Matching Outfits und ich habe diese Videofotos gesehen. Sie standen auch wie die Backstreet Boys, also immer so breitbeinig, so mit den Händen in den Taschen, so. So, also wirklich so richtig dieses Ding.
Yeah, to all the ladies out there, it's 1997 and we're coming back at you, so please get around.
Round and round, good, turn me round, round.
Die Musik war dann schon ein bisschen was anderes. War das überhaupt dein Ding oder war das so ein Moment von, krass, ich bin hier gerade entdeckt worden, da ist ein Plattenlabel, ein Management, die sagen mir jetzt, das ist der Weg, dann mache ich das jetzt mal.
Also es war schon so ein bisschen, ich will nicht, dass es so komisch klingt, ja, so raus aus der Hood wollte ich. Nein, aber es war schon so, ey, das ist meine Leidenschaft, das macht voll Spaß, ich habe da voll Lust drauf. Ich habe damals dann so für 50 Mark, habe ich so auf Partys gerappt. So, ne? Und habe aber gemerkt, dass ich immer schon meine Fühler ausgestreckt habe. Und dann haben mich diese Produzenten eben angefragt und dann war ich dort und habe gerappt. Und die haben mich auch nur bekommen, weil die kamen so und meinten, ja, eine Teenie-Band. Ich so, auf gar keinen Fall Teenie-Band, ich bin viel zu cool und so, auf gar keinen Fall. So, Teenie-Band, der Typ hat wirklich Teenie-Band
Dein
gesagt.
Künstlername in dieser Teenie-Band war Kane.
Kane, aber der war vorher schon, das war auch mein
Ach so, war auch schon, okay.
Ja, ja, ja.
Na gut.
Und ich fand Kane gut, weil Kane konnte man gut reimen. In your brain, Kane, that's my name, I'm in the game, I'm getting fame, say my name. Na gut. Kane, na, auf jeden Fall... Habe ich gesagt, ich dachte, ich rap da. So. Und dann meinte er, sing mal was. Dann habe ich Boyz II Men gesungen, so End of the Road. Und dann meinte er so, oh, ist ganz schön, du hast auch eine Stimme. Ich sage, ja, nee, Rap. So, Rap, ich bin der Rapper. So. Und dann waren es 3 Leute und dann wurden es aus 3, war Plattenfirma hatten wir dann, wurden 5. Weil es war dann so, ja, 3, aber ein Italiener, ein Palästinenser und ein... Ägypter, Tunesier.
So ein Blonder mit Mittelscheitel.
Wir brauchen Blond, wir brauchen einen Blonden und wir brauchen einen dunklen, hübschen Kerl. Und die konnten auch singen, also es war schon okay, aber. und dann waren wir nicht. Und es war krass, das war eigentlich der Moment of Truth, weil dann hat die Plattenfirma gesagt: Ja, aber wäre schon gut, Backstreet Boys auch 5 und so, NSYNC 5. So, ihr müsst auch 5 sein. Und dann haben die diese beiden gebracht. Ne? Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Ich saß im Studio mit den anderen Jungs so und auf einmal kommen diese beiden bildhübschen Typen, also wirklich, wo ich so als Typ sage, und ich dachte nur so, okay, mit denen werden wir richtig krass. Mit denen werden die Girls werden durchdrehen. Ja, so. Und es war auch genau so.
Ihr hattet aber so eine No-Girlfriend Klausel im Vertrag, ne?
Ja,
Vertrag. Habt ihr euch daran gehalten?
Ich bin fast rausgeflogen, weil ich war mit meiner Freundin, mit Ex-Freundin Maya Saban damals, die war auch Künstlerin und auch bei demselben Produzenten und wir waren ein Paar, auch jahrelang und das war ein Riesendrama, also als das dann irgendwann so publik wurde.
In der Bravo stand.
Ja. Nee, stand nicht in der Bravo, aber war bei irgendeiner Veranstaltung und da wäre ich fast rausgeflogen aus der Band. So, aber ich als Gründungsmitglied, ich war der Erste in der Band, deswegen war das für die schwierig und ich habe auch viele Songs geschrieben. Und, aber es gab eine richtige Ansage, so wie so papamäßig, so, ey, das geht nicht. Die Mädchen müssen immer die Illusion haben, dass ihr available seid. So. Und ich so, ja, okay, alles klar, so. Und, war halt eine krasse Zeit, aber es war halt wirklich so. Also mit den beiden, ich weiß noch, wir hatten damals, war ja nicht Internet und so, sondern wir hatten Post, Fanpost haben wir bekommen und wir hatten so Fächer. So. Und es war halt wirklich ein Trauerspiel, weil ey, du bist wirklich immer zu diesem Fach im Studio, bist du zu deinem Fach gegangen und bei mir waren immer so 2 Briefchen und ich habe diese genommen und die anderen, also die beiden Jungs vor allen Dingen, die hatten nicht nur das Fach voll, sondern die hatten noch so 2 Kisten. voller Fanpost. Und ich war immer so, ja, okay, aber wenigstens ich bin cool.
Es ist die Qualität, nicht die Quantität.
Ja, es ist wirklich, ja, ja, genau. Es war eine harte Schule, also es sind meine Lehrjahre gewesen.
Und es war aber, also es war ja eine erfolgreiche Band, die nach wenigen Jahren sich aber schon wieder getrennt hat.
Ja.
Und ich habe vorhin hier in der Begrüßung gesagt, deine Biografie, die hat ganz schön viele so Höhen und Tiefen, weil nach dieser Trennung kam ein krasses Tief für dich, ein richtiger Absturz, oder?
Ja, ein versteckter Absturz, würde ich mal sagen, weil man macht ja den Fehler, also das, ich habe das ja durch, dieses früh, jung, ich habe den Plattenvertrag mit 16 unterschrieben, mit 17 waren wir schon unterwegs so und wir waren ja in Europa, Asien unterwegs, also wir waren auch sehr erfolgreich und haben aber nicht so viel Geld verdient, ne? Also das war ja auch noch so ein Thema und also du warst da bei weitem nicht durch, wie man sich so vorstellt, ne? Und das war eigentlich so ein bisschen das Ding, dass ich da gesehen habe, also man hat das Gefühl, wir sind erfolgreich, wir sind wie 5 Michael Jacksons. Also es wird jetzt immer so weitergehen. Und dann war klar, irgendwann geht es nicht mehr so weiter, weil wir auch vertraglich dann uns nicht einigen konnten. Und das Geld, ich hab den größten Song geschrieben, den wir gemacht haben, One Minute.
One Minute.
Genau.
Ich habe heute auch die Extended Version gehört.
Ja.
Auch geil, da sind dann so amerikanische News drin gesampelt.
Richtig.
Also auch dieses, ne, so irgendwie aus so einer amerikanischen schlimmen Hood.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
The number of addicted infants.
You live your life in the fast lane, now you pay the price.
In the night, in the dark, there are shadows.
Ja, ja, wir sind nach L.A. geflogen, um ein Video in New York zu drehen. Das war so lustig, New Yorker Kulisse sozusagen. Ja, damals hat man auch Geld bezahlt. Also ich glaube, das Video hat 250.000 Mark gekostet. Das wäre heute undenkbar. Ja, und auf jeden Fall war da dann Schluss. Und ich habe mein Geld komplett genommen und habe es in ein Studio gekauft. Und dann habe ich da in meiner Einzimmerwohnung mit meiner Freundin damals, habe ich dann gesessen und habe da die Sachen angeschlossen und so und habe dann schon so angefangen. Und warum ich jetzt nochmal sage, versteckter Absturz, weil mir ging es ja nicht gut. Weil das Ding ist, du rennst durch Berlin, ja, du bist ein junger Typ, ja, ich war irgendwie, keine Ahnung, 23 so, ne? Du wirst ja von den anderen, egal wo du hingehst, als Star gesehen. Also du bist ja so, ey, du bist doch der Typ von The Boys und so. Ja, und du hast keine Kohle mehr, weil alles hast du ins Studio reingesteckt, kannst die Miete kaum zahlen. Dann hast du halt irgendwie so ein. Du versuchst dann, das so irgendwie zu kompensieren. Da kam ja viel gesoffen, auch so andere Sachen gemacht. Auf jeden Fall bin ich dann, das war keine gute Idee auf jeden Fall, ne? Weil ich war dann immer am Wochenende, ich habe gearbeitet, das habe ich schon noch hinbekommen, im Studio Songs gemacht, aber am Wochenende war ich dann unterwegs. Und dort habe ich mir diese Bestätigung geholt, die mir ja gefehlt hat. Weil ich war dann so, da war ich dann irgendwie in Berlin und dann war so, ja, bin ich, genau. Yeah. Und das war...
Also du musstest dir dein Publikum suchen gehen, weil du ohne
genau, weil es war dann vorbei. Es gab keine Auftritte mehr, es gab keinen... Ne? Und diese Illusion zu denken, ob es jetzt der Bravo-Chef war, der Viva-Chef, der egal welche Brand, die stehen die Türen offen... Das war eine Illusion, das war natürlich nicht so. Ja, also wir mussten wirklich Türklinken putzen gehen. Wir haben dann die Plattenfirmen angeschrieben, wir haben alles gemacht. Also egal, was die uns gegeben haben zu produzieren, remixen, ich habe alles gemacht für ein paar hundert Euro. Ja, mach immer, komm, Auftrag, ja, komm, gib. So, schick mir, wir wollen irgendwie Schauspieler da. Damals war es so, dass die Plattenfirmen so Schauspieler zum Singen bringen wollten. Ne? So,
wie heute die Influencer.
Ja, weil so Oli P. hat funktioniert, Yvonne Katterfeld hat funktioniert, waren alle bei GCSZ und dann haben die gesagt, so ja, dann hier probieren wir den Schauspieler. Dann haben wir dann Schauspieler dazu gezwungen zu singen und so, ey, mach mal so. So ist nie rausgekommen, aber wir haben halt 500 Mark oder Euro bekommen. Mhm. So, ne? Und so haben wir uns so durchgeboxt, bis Annette Humpe ins Studio kam.
Vor Annette Humpe habe ich eine Frage, weil du gerade sagtest, du bist dann am Wochenende raus und hast dir die Bestätigung gesucht. Kannst du heute ohne Publikum? Oder könntest du? Du hast es ja noch, und zwar in Fülle.
Da machst du jetzt einen Riesenfass auf. Weil ich muss sagen, ich war eigentlich mein Leben lang, also außer diese Phase, wo es so ein bisschen, ne, dann ging es ja mit Ich und Ich los und so. Und ich war dann so immer on fire und immer am Fliegen so. Ne? Es war dann so, okay, jetzt das nächste Ding. Dann kam Corona. Und Corona hat so ein, also es war so Handbremse, Bremse, alles gleichzeitig. Der Wagen dreht sich und bleibt stehen. So. Und Und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich in diesem Flow eigentlich auch ein bisschen mich selbst vergessen habe, ja, und das Leben so schnell an mir vorbeigerast ist. Und dort habe ich dann gemerkt, dass ich ohne Publikum nicht kann. Und das fand ich nicht gut, weil das ist...
Wie hat sich das geäußert?
Naja, dass du einfach merkst, dass dir extrem was fehlt. So. Also dass du sagst, okay, jetzt sitzt du hier zu Hause. Wo sind denn hier meine Leute, die auf jedes Konzert kommen? Ja, und was machst du jetzt mit deinem Tag? Ja, und dann hat sich das schon geäußert in deutlich zu viel trinken als erstes. Rumhängen. Irgendwann weiß ich nur, dass ich in den Spiegel geschaut habe und gedacht habe, okay, ich kenne den Typen nicht wieder, der da ist. So, das ist so ein bisschen, also wenn du jetzt nicht irgendwas machst, dann verwahrlost du. Also dann wirst du wirklich zu so einem, weil da kamen auch diese ganzen komischen Lieferdienste und so, du musstest ja dein Haus nicht mehr verlassen. Wirklich, dann habe ich da bei, wie die alle hießen, ne? So bam, hier, da, okay, bestell mir das noch, ja, und so einen Burger und da und noch eine Flasche Wein und dann und nichts gemacht, kein Sport und so. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich auch Privat-Action gehabt. So, ne?
Also, ich stelle mir gerade, ehrlich gesagt, habe ich gerade gedacht, dann wurdest du wahrscheinlich auch ziemlich unangenehm. Also,
ja, auf jeden Fall. Ne,
wenn man da so vermisst, wenn einem sowas weggenommen wurde,
ja, ja.
Dann
ja, ja, ja. Es war wird man sehr introvertiert. Oder, genau, ja. Ja, agro auch, introvertiert, einfach nicht happy. So. Mhm. Und das war dann schon ein bisschen schwierig. So. Da musste ich mich wirklich dann irgendwie ein bisschen, als ich dann alleine war eine Weile, habe ich mich dann so ein bisschen zusammengerissen und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Training. Dann habe ich so eine hier Französisch-App, so eine Sprachlern-App runtergeholt. Und dann habe ich so langsam Struktur ins Leben bekommen, aber habe mir auch Hilfe geholt. Aber die Hilfe habe ich schon etwas länger. Also ich habe schon jemanden da, mit dem ich spreche, mit dem ich den Druck, wenn ich merke, okay, es wird alles zu viel, der kennt sich auch aus, der kennt sich auch mit Leuten in der Öffentlichkeit aus, so, und das ist immer ganz gut. Das ist so, das hat mich dann so langsam wieder in gewisse Bahnen, aber es ist noch nicht so, dass ich, auch heute noch nicht so, dass ich jetzt wieder der Alte bin. Mhm. Also das ist nicht so. Das ist schon strange alles geworden.
Woran merkst du das? Was ist gerade, was für ein Adel sitzt hier gerade anders als der Alte?
Ja, also ich mache mir Gedanken über die Zukunft, ich mache mir Gedanken, was willst du eigentlich wirklich vom Leben noch? Ne? Ich habe alles dafür getan, dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Ne? So. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich war, was meine Arbeit anging, absoluter Egoman. Also da hat mich privat nichts interessiert, Familie hat mich nicht interessiert, Freundin hat mich nicht interessiert. Der Job war der Job. So. Und die Show findet statt und egal, was passiert. So. Und ich muss meine Platte machen, ich mache meine Platte. Und das hat vieles auf der Strecke gelassen, viel Schmerz auch verbreitet. Ne? Und das alles habe ich gar nicht so realisiert, weil für mich war wichtig, okay, ey, ich habe hier eine Chance, das kriegst du nicht, kriegt nicht jeder. Ich kenne so viele talentierte Musiker, die diese Chance aber nur nicht bekommen haben. Also es hat ja auch viel mit Glück zu tun. Und deswegen bin ich ja wie ein Tunnelblick einfach, habe ich immer, okay, nach der Platte ist vor der Platte. So. Und ich habe ja selbst nach Schicksalsschlägen, nach Unfällen, ne, darüber werden wir ja noch sprechen, und ich habe jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus lag, habe ich unterschrieben, auf eigene Verantwortung, ich will sofort raus hier, ich muss meine Platte machen. So, und das war immer so gegen ärztlichen Rat und bla. Und das alles kommt jetzt, kam mit Corona und kam so mit der Zeit, wo man auf einmal so reflektiert vielmehr, kam das heftig, kam so diese Bombe so in dein Leben. Wo, was war denn eigentlich überhaupt los? So, und das ist schon etwas, was einen dann so beschäftigt und wo ich jetzt versuche, den Weg wieder zu bereinigen und so ein bisschen zu gucken, ey, okay, was willst du, was ist wichtig, ne? Und ja.
Ich finde spannend, dass du sagst, dass du so zu Egomanie neigst, mein Kopf. Ich finde spannend, dass du so zu Egomanie neigst, das hätte ich dir Einfach schnell durch. Das hätte ich gar nicht gedacht von außen, weil ich dich wahrgenommen habe als jemand, dem offenbar so kollaboratives Arbeiten sehr liegt. Also erst die Band, dann bist du auch jetzt, glaube ich, immer so in Songwriting-Prozessen mit Leuten zusammen und dann natürlich auch diese glorreiche Ich und Ich-Zeit mit Annette Humpe, die ja erstens sehr viel älter ist als du und auch, glaube ich, sonst ganz anders. Und da habe ich mich gefragt, 2002 habt ihr euch kennengelernt. Wann wusstest du, okay, das hier, das wird jetzt was Besonderes?
Ja gut, Annette ist natürlich, die kam ins Studio, die hat erstmal so ein bisschen rumgemeckert, wie sie halt ist so, und dann hat gesagt, so, was ist das denn hier für ein komischer Beat und so. Und die hat halt ein neues Team gesucht, weil sie nach Berlin zurückkam. Und wir waren halt junge Produzenten, ne, Songwriter und Produzenten, und haben halt so Demos gemacht. Und ich habe dann, als ich dann sie wirklich kennengelernt habe, bei ihr am Küchentisch, mit ein paar Gläsern Rotwein, da habe ich dann gemerkt, so wow, okay. Also weil dann war so, da habe ich eine Ohrfeige verbale bekommen nach der anderen, weil es war so, die Prinzen habe ich gemacht. Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin, und das war ich. Rio Reiser habe ich gemacht. Mit Falco habe ich auch schon gearbeitet. Udo Lindenberg.
Das war sie alles, ne? Muss ja, man sie, sagen. Nicht du,
nicht ich.
Sie.
Ja. Nein, sie, natürlich. Und ich saß da und war so, okay, die hat auf jeden Fall schon richtig was gerissen. Ich kannte Ideal, aber sie nicht. Mhm. Und wir waren uns direkt sympathisch und es war so, die in allen ihren Aussagen, ja, auch wenn sie manchmal ein bisschen übertrieben waren, war der Kern war immer wahr. Also da hat dann was wirklich nicht gestimmt an dem Track oder an dem Text oder an der Musik. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein paar Demos und wollten die eigentlich verticken. Also wir waren so, wir machen Songs und geben die irgendeinen, damals war Lethal Dean, Xavier Naidoo, wen es nicht alles gab. Und deswegen haben wir die Songs auch gemeinsam eingesungen, weil es war dann so, die Strophe liegt mir tief, habe ich gemacht, dann die Bridge war jetzt ein bisschen höher, geh du rein, sing du, und dann hatten wir so 3-4 Songs und dann waren Leute, die von außen reinkamen, die dann gesagt haben, ey, das klingt doch voll gut, warum macht ihr nicht zusammen? Und wir so, nee, die war halt so, ah, Quatsch. So, weil, ich meine, sie ist wirklich dasselbe Geburtsjahr wie meine Mama, ne?
Also, ja, sie ist über 70 inzwischen.
Ja. Genau, ja, und das war so, voll weird. Und das war dann auch so. Also wir sind auch rausgekommen, es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, wow, Ich und Ich ist da mega, sondern gerade sie, die im Feuilleton viel stattfindet.
Dann kamst du Pop.
Ja, und Rap. Nee, genau, dann haben die aber auch geschrieben, Süddeutsche und ja nicht alles. Hat dann schon geschrieben, ja, also hier die 80er-Ikone, Feministin, Idealsängerin, Legende Annette Humpe und dieser Boygroup-Typ mit junge Boygroup-Typ mit ägyptisch-tunesischen Wurzeln. Das war dann immer so, yo, okay. Und dann haben wir uns aber durchgeboxt.
Und dann habt ihr 3 Alben zusammen gemacht und sehr viele Singles, die wirklich so lange in den Charts waren. Und ich habe die hier stehen. Ich kann die nicht normal vorlesen, weil man sofort die Songs, also es ist Du erinnerst mich an Liebe. Man hat sofort einen Ohrwurm. Es ist Vom selben Stern.
Ich kann deinen Herzschlag hören.
Genau, und es ist So soll es sein, so kann es bleiben. Also man kann, ich saß heute im Zug, ich war völlig fertig. Es war von einem Ohrwurm in den nächsten.
Eine nach dem anderen.
Aber so diese Kracher habt ihr rausgehauen, die auch heute, also ich hoffe, ihr habt jetzt auch noch Ohrwurm, den ihr nach einen davon, den ihr mit nach Hause nehmt. Ist es Fluch oder Segen, so viele davon produziert zu haben?
Nein, super. Also ey, it's all about the hits. Also wir haben Hits ohne Ende und das ist ein Segen. Hm. Weil das bringt dich durch jede Show. Und ich bin bei Gott nicht ein Typ, der sagt, es gibt auch die Art von Musikern, die sagen, ey, das spiele ich auf keinen Fall mehr. So, das, Riesenhit, ja, das gewesen, Welthit. Ja. Und dann gibt es so Leute, die dann sagen, nee, ich gehe auf Tour, aber ich spiele den großen Hit nicht. Ey, yo. Weil, die Leute, das war ja eine Zeit und ich habe das geliebt und ich liebe das heute noch, die Songs zu spielen und die fühlen sich auch immer noch mal anders an. Jedes Lied durchlebst du noch mal diese Zeit und der Song stark, ja, und du glaubst, ich bin stark und ich kenne den Weg.
Ja, klar.
Das ist jedes Mal eine Erinnerung für mich an diese Zeit, wo du manchmal, wo du dich nicht schämen brauchst, auch mal schwach zu sein, so, ne? Und deswegen gibt es mir was, dem Publikum gibt es was und es ist echt ein Segen, dass ich so eine solche Fülle an bekannten Liedern habe.
Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht.
Insgesamt 7 Jahre lang waren Ich und Ich aktiv. Sie veröffentlichten insgesamt 3 Alben, bevor Adel und Annette im Jahr 2010 verkündeten, sich anderen Projekten und ihren Solokarrieren widmen zu wollen. Offiziell getrennt haben sie sich aber nie. 2014 hast du ein Echo bekommen. Das hat mich nicht überrascht, aber die Kategorie hat mich überrascht, nämlich Newcomer des Jahres national.
Genau.
Dabei warst du doch, wie wir jetzt eben gehört haben, da schon fast 20 Jahre im Business.
Ja.
Du hattest sogar schon Echos gewonnen.
Richtig. Und wir sind, also ich habe auch nicht darauf bestanden, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe mich selber ein bisschen gewundert, aber wir leben in Deutschland hier. Und hier hält man sich an die Regeln und es gibt für alles Gesetze und es ist halt in den Statuten so, dass Ich und Ich eine Band ist und Adel Tawil ist ein neuer Künstler, den es vorher ja nicht gab. Also der war zwar Sänger bei dieser Band Ich und Ich und es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel die erste Platte nicht erfolgreich wird und dann hätte es auch kein Echo gegeben. Und somit war das, weil ich ja das große Glück hatte mit dem Lied Lieder, quasi nahtlos an den Erfolg von Ich und Ich anzuknüpfen, was wirklich auch ein großer Druck war. Nicht, dass ich das jetzt, ne, also es war jetzt nicht das Hauptding, ich wollte einfach meine Platte machen, meine erste eigene. Und es war natürlich klar, dass die Leute sofort das vergleichen werden mit der Platte davor. Dass dann natürlich das gekrönt wurde mit dem Echo, war natürlich eine große Ehre. Ich habe den Echo entgegengenommen, aber gleichzeitig auf der Bühne gesagt, ich teile mir diesen Echo mit Alligator, der wirklich eine super Platte gemacht hat und da hat es mir dann wirklich auch ein bisschen leid getan, weil ich war so ein bisschen, ich meine, wir machen, also ich kenne keinen von in meinem Umfeld Künstler, der für Preise Musik macht, aber trotzdem ist es so und dann war mir der Moment wichtig, auf der Bühne ihn halt so zu
ja, ich hab auch gerade gedacht, die ganzen echten Newcomer, die da gesessen haben müssen und gesagt haben, der Typ macht das seit 20 Jahren. Der hat schon, ich glaube, ihr hattet schon 4 Echos.
Ja.
Das ist ja wirklich, also Statuten.
That's right.
Also
so läuft das hier.
Wo stehen Land. Diese ganzen Preise heute, wenn du sagst, du machst die Musik nicht dafür?
Die Preise sind, die sind jetzt gerade wirklich in Kisten im Studio, weil wir noch nicht den Platz haben. Zu Hause habe ich generell nie irgendwelche goldenen Platten oder Preise, weil ich das gestrickt trenne. Hm. So, also ich finde das komisch, wenn man bei mir privat in meine Wohnung kommen würde und dann kommst du erstmal so im Flur, da ist so Platin, na, ja, Gold, ja, hier, das hier, kommst du jetzt zu Adel Tawil. Das finde ich alles, nee. Also hab ich mich noch nie wohl gefühlt, ich nehme das gerne an. Es ist eine schöne Geschichte, quasi, weil du irgendwie was in den Händen hältst. Dieser Erfolg ist ja nicht messbar, ne? Klar, okay, du siehst es dann auf deinem Konto, wenn du erfolgreich bist, das ist schon auch gut. Aber das ist halt schon so, okay, das Feedback des Publikums.
Ich wollte gerade sagen, und du siehst ja auch an der Größe des Publikums, dass du zu
genau, kommst. Genau. Also das ist mir auch viel lieber. Also live, deswegen ja zu vorhin in unserem Gespräch über dieses, wie brauchst du das Publikum? Ich habe halt gemerkt, ich brauche das Publikum zu sehr, weil das war immer mein Anker für wohin geht meine Reise, so ich spüre das Publikum, ich kann zum Beispiel auch, ich kann keinen Schluck Alkohol vor der Show trinken. Ich habe das einmal irgendwie mit einem Sekt, die Band trinkt mal einen Sekt, ne? Ich bin auch gerne ein Trinker, ne? Danach gerne, aber davor, dieses eine Glas Sekt oder ein Bier oder so, es passiert eine Distanz, also es passiert, also man distanziert sich auf einmal, kann ich das nicht mehr so spüren, das Publikum, wie ich das gerne habe. Und ich will das Publikum sehen, ich gucke in die Gesichter des Publikums. Ich bin überhaupt nicht der Fan von diesem, ey, ich stell dir so einfach nur ins Nichts gucken, keinen direkt angucken. Ist egal, auch wenn es passiert dann, dass ich jemanden angucke, der mich besonders traurig oder lächelnd anschaut und dann denke ich, oh Mann, ey, was für ein sympathischer Typ oder was für ein sympathisches Mädchen. Und ich komme dann raus mit vom Text. Kann passieren, so. Es gab einmal, du erinnerst mich an Liebe, das Lied. Mhm. Das war zum Beispiel so, da habe ich einmal gesehen, da war ein Vater mit seiner Tochter und der hat die so festgehalten, ja, und hat ganz heftig geweint. So ein erwachsener Mann, so, ne, der dann so, die Tränen liefen dem runter. Und dann passiert natürlich voll, weil ich wusste, okay, das ist nicht normal, Da muss etwas ganz Dramatisches passiert sein, entweder mit der Mutter oder, also I don't know, aber, und das ist natürlich dann sehr, sehr intensiv, dass ich dann wirklich auch einen Kloß in den Hals bekomme und nicht weitersehen kann, aber manchmal sind es eben diese Momente, die man hat halt gemerkt, okay, das war aber auch Trost für den, für ihn. Und er hat halt so seine Tochter so vorne gehalten, damit sie das nicht sieht, ne? So, dass er weint. Und das sind die Momente, die vergesse ich dann nie wieder in meinem Leben.
Du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann.
Du hast gerade schon gesagt, du konntest an diesen Erfolg, der, ich würde behaupten, deine Nullerjahre geprägt hat von Ich und Ich, nahtlos anschließen als Solokünstler. Und man würde meinen, in dieser Achterbahn, die ich vorhin beschrieben habe, okay, da war jetzt, das ging immer steil nach oben, aber dann ist bei dir auch was ganz Dramatisches passiert im Jahr 2016.
Ja.
Eine ganz andere Form von, wir hatten es eben schon von Abstürzen, das war auch ein Sturz, kannst du das mal erzählen?
Ja, das war zu meinem Album So schön anders. Davor waren wir in Ägypten und ich hatte da ein Haus gemietet und alle Songwriter und Produzenten waren da. Und die meisten sind dann abgereist. So, wir waren durch, wir haben eigentlich alles finalisiert, das Album stand so gut wie. Und dann sind die abgereist und wir saßen, ich saß mit meinem Produzenten Sebastian Kirchner, am Pool so, haben ein Bierchen getrunken und waren so, wow, und entspannt, also waren jetzt, ne, so. Und dann wirklich, und es ist so ein Ding, warum ich sage, ey, da gibt es doch einen Unterschied und Frauen sind einfach auch ein bisschen schlauer als Männer. Das war so Typen unter sich, so, und ich habe diese Story jetzt noch nie so erzählt, ja, also, weil in den Medien war dann nur, okay, der ist in den Pool gesprungen und ist dann irgendwie aufgekommen, doof. Ja. Das Ding war, es gab dort einen Reifen. Ich hatte im Supermarkt so einen Star Wars Schwimmreifen gekauft. So, dann stand ich so da und war so, yo, Sebastian, meinst du, ich komme mit meiner Plauze da durch? Und er guckt mich an und sagt so, Adel, sei nicht albern. Das waren die letzten Worte, die er gesagt hat. Adel, sei nicht albern. Und ich springe durch diesen Reifen.
Und ins Wasser.
Durch. Ins Wasser. Und natürlich, ganz logisch, ja, ich bin ja nicht Flipper, der Delfin, ist natürlich der Winkel des Sprungs, um da vernünftig mit meinem Bauch durchzukommen, ein wenig steiler gewesen, als er normalerweise hätte sein sollen. Ja, als er sein sollte. Und dann hat es Bumm gemacht hier vorne. Und dann bin ich raus aus dem Wasser und habe geblutet. So.
Okay, aber du konntest raus aus dem Wasser.
Das war schon mal Nummer eins Glück, once in a lifetime Glück. So, dann bin ich raus aus dem Wasser und ja, das kann ich keinem erzählen. Ich bin halt, was das angeht, aber auch so extrem. Ich habe dir vorhin auch meine Kindergeschichte erzählt, wo ich meinen Kiefer gebrochen habe. Also es ist auch noch so eine andere Geschichte. Aber das Ding ist, ich habe halt sofort gedacht, ich kam raus. Hab gemerkt, oh, das war jetzt aber, hat aber gerumst, so. Und dann habe ich halt gesehen, oh, scheiße, Blut. Ne, dann hat's halt getropft, so wie man es kennt, wenn man halt so ein Loch im Kopf irgendwie hat, so. Und ich war am Pool und das Haus war direkt am Meer. So, und dann war ich so an so einem Steg, also es war quasi, ne, nicht am Strand, sondern da war ein Steg und direkt tiefes Wasser. Und ich so, ah, Blut, Salzwasser hilft. Bin runter zum Steg und bin mit dem Kopf ins...
Also noch du hast nochmal die gleiche Scheiße gemacht.
Richtig, aber das war tief. Also das war nur, aber nur so, es war halt nur wichtig, dass dieses Ding schön jetzt mit dem Salzwasser, weil die Wunde muss ja versorgt sein. So, dann bin ich also wieder raus aus dem, genau, mit der Leiter wieder hoch. Ja. Und dann langsam, glaube ich, war Schock halt, so, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig laufen kann, also im Sinne von, also ich kann meinen Kopf nicht, ich muss meinen Kopf halten. Also ich muss mit beiden Händen hier unten halten, weil sonst klappt der irgendwie weg. So, das ist voll strange. So, dann bin ich halt nur hin und meinte, okay, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. So. Und dann sind wir dort in dem Ort, gibt es das deutsche Krankenhaus dort, zum Glück sind da sehr, sehr gute Leute. Da kam ich halt so rein und die wussten sofort, wenn jemand kommt, ins Krankenhaus kommt nach einem Sturz und hält den Kopf fest, ist ganz sicher irgendwas in der Wirbelsäule gebrochen. Ja, und dann bin ich rein und dann haben die das gecheckt. Ja, dann habe ich das Bild bekommen, kam der so rein und meinte Muschkille. Ich habe gesagt Muschkille, weil Muschkille heißt, gibt es ein Problem, ein ernsthaftes? So, die haben genäht und dann dachte ich, das ist alles cool. So, Gehirnerschütterung halt. Und dann meinte er, ja, ist schon Muschkille, so, also big problem. Und dann war dieses Bild da von dem Atlas, also von meinem ersten Halswirbel. Ja. Und der war halt an vier Stellen durchgebrochen. So. Und ich hatte einfach, also muss man auch wiederum sagen, bei all dem Drama, ich habe den perfekten Kopfsprung gemacht. Also ich bin so gut aufgekommen, dass der Atlas so zur Seite, also es hat mein Kopf ist nicht weggeknickt, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen.
Das ist unglaublich. Ich kenne jemanden, der tatsächlich, also ich kenne leider wirklich persönlich jemanden, der durch einen solchen Sprung im Rollstuhl sitzt heute. Mhm. Es ist unglaublich, was für ein Glück du hattest.
Ja, ja. Ich habe auch eine Familie, der ist, da ist es auch passiert, so. Mhm. Sehr jung, mit 24. Ich habe dann im Krankenhaus auch Leute gesehen, die so einen 15-Jährigen, der das im Urlaub hatte, und der war Rettungsschwimmer und der ist einfach reingerannt. Also man kann gar keine Vorstellung. Der ist, wie man es kennt, so Baywatch-mäßig, der ist da einfach in den Strand, ist da reingerannt und hat einen Kopfsprung gemacht. Mhm. So, und da war eine Sandbank. Da ist er gegen und das war's. Und jetzt im Rollstuhl, aber super Typ und macht halt was voll, also ist voll am Start und so und macht weiter. Und das war auf jeden Fall so, wow, okay.
Wie lange hat es gedauert? Also du sitzt jetzt hier wieder heile, es wirkt nicht, als wärst du in irgendeiner Weise eingeschränkt heute. Oder gibt es noch was, was davon noch zurückgeblieben ist, anatomisch?
Nee, anatomisch merke ich nur, dass wenn ich meinen Kopf zu sehr, also den Schulterblick mache, dann wird ein bisschen schwummerig so, dann wird mir ein bisschen schwindelig. Und ich merke, eigentlich sonst merke ich nicht so wirklich was. Ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Also gerade wenn du sagst, du hast Leute gesehen,
ja, ja.
Ne, wie es auch hätte ausgehen können, das, was geht dann in einem vor?
Also man ist schon so, dass man, ich war mir bewusst, dass ich ein Riesenglück hatte, aber, das habe ich vorhin ja so schon erwähnt, ich habe sofort wieder auf Autopilot geschaltet. Also das war das Ding, wo ich dann im Krankenhaus war und gesagt habe, okay, was ist jetzt? Wird operiert? Dann wollten die operieren, dann wären die hier durchgegangen, weil um hinten ranzukommen müssen die, weil können die nicht durch die Schädeldecke, sondern dann gehen sie halt durch den Hals. Dann war ich so, ja, okay, muss das sein? Dann ist eventuell das Singen vorbei. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Arzt und der hat halt nicht operiert. Er hat halt gesagt, nein, wir operieren nicht. Wir machen das konservativ. Du trägst so eine Halskrause. Die musst du jetzt halt mal 6 bis 8 Monate tragen. Und dann war halt, ja, okay, dann will ich raus. Ja, aber wäre schon gut, wenn du noch ein bisschen hier bleibst. Nee, ich muss dann raus. Ich muss mein Album fertig machen. So, ich komme ja gerade vom Songwriting. Ja, und dann bin ich da rein. Dann war ein Typ aus L.A. da. Mit dem hatte ich auch einen Song. Und dann meinte ich, ey, okay, komm vorbei. Er so, ey, du bist doch krank. Ich so, nein, nix. Komm. Dann habe ich da zu Hause, hatte dann so ein Mikrofon, Laptop. Das war so 3 Tage nach meinem Unfall oder 4 Tage nach meinem Unfall. Dann habe ich da gesessen und habe dann so mit meiner Halskrause und habe den Song Bei dir aufgenommen. Und dann saß ich da die ganze Zeit und war halt so hibbelig, weil ich war so, okay, ich muss fertig werden. Das Album, das Album. Heute, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, Alter, bist du wahnsinnig? Also, das war spätestens da. Und es gab schon noch davor ein paar Situationen als sozusagen Warnschuss. Spätestens da hätte ich sagen müssen, ey Leute, tut mir, ey, seid mir nicht böse. Ich glaube auch, meine Fans hätten es verstanden, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich bin jetzt erstmal raus. So, in einem Jahr komme ich vielleicht wieder. So, ne? So, das war nicht der Fall. Ich habe direkt, ich habe den Termin eingehalten, Album, VÖ, weiter ging's.
Du sagst, heute würdest du es anders betrachten. Wie muss ich mir das vorstellen? Kam dann an irgendeinem viel späteren Punkt so ein Wumms, wo du realisiert hast, was dir da eigentlich passiert ist und nochmal irgendwie Schlüsse daraus gezogen hast, oder ist das eigentlich bis heute nicht passiert?
Doch, also ich glaube auch da wieder diese Zeit, wo wir keine Auftritte machen konnten. Und ich muss sagen, ich glaube, die Geburt meiner Tochter war schon auch so ein ausschlaggebender Punkt. Da konnte ich mich so ein bisschen dran festhalten. Ist psychologisch gesehen keine so gute Idee. Also das kannst du so eine Zeit lang machen. Aber jeder Psychologe wird dir sagen, nee, also es ist jetzt auf Dauer keine Lösung. Ja, die Familie kann helfen, ohne Frage, dir Halt zu geben. Aber du musst es irgendwann alleine wuppen. So. Und das war dann so ein Prozess. Es war jetzt nicht so von heute auf morgen, ey, was habe ich da gemacht? Sondern so im Nachhinein denke ich so, Mann, ey, ich war so oft in Situationen in meinem Leben, wo ich vielleicht hätte nicht ganz vorne mit dabei sein müssen und unbedingt und nochmal so durchdrehen. So. Ich war halt schon auch ein bisschen Grenzgänger, so eine Zeit lang.
Also bei dir war es natürlich auch eine Karriere, ein Erfolg. Und wie du eben gesagt hast, da waren so Türen offen, die wollte man dann natürlich auch mitnehmen oder Chancen. Genau. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch hier ein Publikum, und ich würde mich auch da nicht von ausnehmen, ganz viele Leute, die sagen, ja, Beruf und Karriere, das ist so wichtig und auch auf eine Art so leicht, weil man ganz oft im Beruf weiß, was man als nächstes erreichen können wollte oder was andere von einem erwarten, was die nächste Beförderung, der nächste Erfolg, das nächste, worauf man hinarbeitet, sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass gerade jüngere Generationen da in Europa, in Deutschland schon so sehr hingetrimmt werden. Das ist auch das Leichteste, wo man sich so vergleichen kann. Wenn du jetzt, also einerseits merkt man dir an, das hast du auch immer noch in dir drin, zügelst dich vielleicht so ein bisschen anders. Was wäre denn dein Rat oder Tipp? Wie kommt man daran, die anderen Prioritäten im Leben so ein bisschen zu sortieren und zu sehen?
Ja, es ist
ohne Unfall.
Ja, genau, ohne Unfall, am besten ohne Unfall. Und es ist natürlich immer schwierig, ja, wenn ich jetzt in meiner privilegierten Situation sage, ja, Leute, versucht eine gute Work-Life-Balance und so, ne, weil manche Leute können sich das ja gar nicht erlauben, ne? Also die müssen halt arbeiten, manche müssen zwei Jobs machen, um halt überhaupt über die Runden zu kommen, ne? Aber klar gibt es auch viele, die bei denen, und das findet ja aktuell auch schon statt, ich meine, wir haben ja so einen Wandel jetzt auch in der Arbeitswelt und so, dass die Leute durch diese Zeit auch, die Lockdowns uns gebracht haben, sagen, okay, ey, warte mal, ich will auch Zeit mit meiner Familie verbringen, ich will halt nicht irgendwie mein ganzes Leben aufopfern für den Job. Ich habe halt, ich liebe das, was ich halt mache, so, und ich habe damals halt auch damals von einem ganz alten Musikmanager, der hat früher ganz große Sachen gemacht in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und er hat mir mal gesagt, so, ja, Adel, du hast, und das war noch bei The Boys, und dann war es so, ey, du hast, das ist das größte Glück, wenn du in dieser Branche, dass du, ey, nimm alles mit. So, nimm alles mit. Denk nie, du bist dir für irgendwas zu fein oder so. Also sag nie irgendwie, nee, das mache ich nicht. Ich bin noch ein Star oder so. Was soll das? Und so. Und das habe ich so gesehen. Ich habe immer gesagt, ganz, ey, bam, bam, bam. Auch für meine Familie. Ne? Also es war auch immer dieses, okay, ich bin das Zugpferd. So. Ich muss funktionieren, damit es allen besser geht. So. Und das ist so einprogrammiert. Und deswegen, ich weiß nicht, was für einen Tipp ich geben kann. Ich kann nur sagen, wenn man es kann und wenn man sich das leisten kann, dann kann ich nur dazu raten, dass man diese Quality Time mit der Familie, mit Freunden, mit Leuten, die einen gut tun, dass man die einfach erhöht, die Zeit, und nutzt, weil das Leben kann sich halt so schnell ändern, Krankheit, Unfälle, andere Dinge, die halt einfach kommen, und dann stehst du da und hast, das ist der Klassiker, ne? Dieses Ding, arbeitest bis ins Rentenalter und dann dann auf einmal bist du krank und hast eigentlich nichts mehr von deiner Rente. So, das ist natürlich so, dann denkst du dir, okay, warum habe ich denn die ganze Zeit das gemacht?
Ja, und das war so ein Punkt im Gespräch, über den ich dann nachher noch länger nachgedacht habe. Dieser Tipp, den Adel damals bekommen hat, nimm alles mit, der hat sich für ihn ja als gar nicht so gut herausgestellt. Oder zumindest hat er nicht rechtzeitig den Punkt gefunden, an dem er vom Alles-Mitnehmen hätte umschalten sollen. So habe ich ihn verstanden, und ich hatte hier ja schon öfter Gäste, die mir Ähnliches erzählt haben. Der Beruf, die Kunst, die machen einen erfolgreich und bekannt, vielleicht sogar, wie im Fall von Adel, auch ein bisschen abhängig davon, immer Publikum zu haben. Aber macht einen das allein auch langfristig glücklich? Die Antwort ist in aller Regel und in inzwischen über 100 Deutschland 3000 Folgen, nein. Und das finde ich gerade so zum Anfang eines Jahres, wo viele sich vor ein paar Wochen noch Vorsätze gemacht haben und vielleicht in einem bestimmten Bereich ihres Lebens neu durchstarten wollten, nochmal einen wertvollen Gedanken. Der Podcast-Festivalabend mit Adel ging noch ein gutes Stück länger, weil er auch Fragen aus dem Publikum beantwortet und sogar noch für uns gesungen hat. Und ich fand es richtig schön, nach 3 Jahren Pause endlich mal wieder eine Live-Aufzeichnung zu haben. Und ich glaube auch, dass durch diese sehr gemütliche Atmosphäre und das sehr zugewandte und offene Publikum, das wir da hatten, Adel noch mal mehr erzählt hat als in den Interviews, die ich im Vorfeld gehört und gelesen hatte. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren. Es war auch richtig schön, die Deutschland 3000 Hörerinnen und Hörer mal in echt zu sehen und zu treffen. Ich hoffe, dass sich dafür ganz bald wieder eine neue Gelegenheit ergibt. Ab jetzt hören wir uns auf jeden Fall wieder alle 2 Wochen. Dann kommt immer mittwochs eine neue gute Stunde. Deshalb aktiviert am besten jetzt direkt die Glocke oder Benachrichtigung in eurer Podcast-App, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und TikTok. Und wie immer will ich euch zum Schluss noch einen anderen Podcast empfehlen. Die Tagesschau hat ein ziemlich fettes neues Projekt gestartet, das heißt 11KM. In jeder Folge präsentiert meine Kollegin Viktoria eine spannende Recherchestory aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport.
Bei 11KM sind die besten Recherchen der ARD an einem Ort. Und die wollen wir so erzählen, dass man richtig abtauchen kann. Wir gehen tief ins Thema und sind dabei oder genau deshalb verständlich. Wir haben also ein starkes und wahnsinnig vielseitiges Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir über ihre Recherchen sprechen können.
In den ersten Folgen ging es zum Beispiel um Donald Trumps neue Anhängerinnen und Anhänger, die so ganz anders sind als klassische amerikanische Konservative. Oder auch um das neue deutsche Einwanderungsgesetz. 11KM findet ihr jeden Tag von Montag bis Freitag exklusiv in der ARD Audiothek. Und jetzt macht's gut, bis bald.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Gina Toneik, Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sounddesign Soundquadrat.